was late 2024. The summer was almost already over, and the biggest event of the year just came to a successful end. Of course, we are talking about the biggest sport event in this year's history, the Speed Summit live from Dortmund, Germany, for all you coaches. Now everything is back to normal. Everything? Not exactly. There is a well-beloved audio program missing since several weeks now. But why? Time to find out. Rapid Talks, Season 2. Out now.
Rapid Talks ist endlich zurück aus der Sommerpause.
Oui, vous avez bien entendu. Rapid Talks est enfin de retour avec plus de sujets liés à la...
Rapid Talks ikinci sezonuyla geri dönüyor.
Rapid Talks finalmente está de vuelta con más temas relacionados.
Rapid Talks'a season 2로 돌아왔습니다.
As it was brought to us, Rapid Talks is back.
Ja, und da sind wir wieder, zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel und der ersten Episode Rapid Talks. Heute mit dem Recap Speed Summit und dem Speed Summit Award 2024 Preisträger und Olympiatrainer. Kommt mit uns auf eine spannende Reise durch verschiedene Speed-Eindrücke und seid gespannt auf die zahlreichen internationalen Stationen des Preisträgers. Vielen Dank für euer Interesse in Rapid Talks. Nochmals herzlich willkommen zur Staffel Nummer 2.
Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Rapid Talks und wieder dabei der berühmte Felix. Grüß dich.
Ja, hi Thomas. Ja, endlich sitzen wir wieder hier.
Ja, mich freut es, meine Güte, nach dem absoluten Höhepunkt natürlich für uns. Das dritte Speed Summit ist schon wieder Geschichte.
Unglaublich,
und
ja.
Was war das für ein fantastischer Tag? Aber dazu nochmal mehr. Also herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben. Wir werden das ausführlich auch nochmal besprechen. Und natürlich unser 2024-Jahr, Olympische Spiele, Paris. Und dazwischen danach gab es natürlich auch super, super viel über Speed zu erzählen. Also wir könnten fast...
Unfassbar, ja.
Ja, also Felix, wir könnten...
Was dieses Jahr los war, oder? Wie du schon sagst, man könnte jetzt hier quasi eine komplette Staffel hier voll mit... diesem Jahr Recap füllen, wahrscheinlich.
Ja, absolut, absolut. Wir könnten jeden Tag schon fast einen Podcast machen. Der tagesaktuelle Podcast im Speed-Bereich. Es gibt so viel zu erzählen, aber deswegen machen wir das ja. Und das Wichtige ist, das ist für euch Coaches, das ist ihr, eure Wertschätzung, euer Training, eure Arbeit täglich und natürlich auch die selbst noch im Speed drin sind, alle Enthusiasten, das wird immer größer und ich habe das auch mitbekommen, was sich dort alles tut. Also da nochmal, Felix, auch nochmal danke, dass wir hier diese zweite Staffel nochmal starten und nochmal richtig put the pedal to the metal. Jetzt geht's los.
Ja, ich glaube, wir müssen uns da auch bei den ganzen Coaches bedanken und allen Hörern dieses Podcasts. Wir bekommen ja auch sehr viel Feedback. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Und jetzt sitzen wir hier, machen eine zweite Staffel und wir freuen uns, über diese ganzen Speed-Themen jetzt mit euch sprechen zu können.
Tatsächlich. Und da gehen wir auch sofort in die, ja, sag ich mal, in die Speed-Zone rein. Und es geht um einen Coach und natürlich auch um die Wertschätzung eines Trainers. Ein ganz besonderer Trainer. Und er ist nämlich auch der diesjährige Speed Summit Award Preisträger 2024. Und wir wollen ja auch mit dem Gremium, was dahinter steht, auch Personen würdigen wertschätzen, die vielleicht jetzt nicht so in der Öffentlichkeit sind und vielleicht jetzt, wo man denkt, ja, aber da und da habe ich ja etwas gehört, sondern wo eine kontinuierliche Entwicklung da ist, mit seinen Skills, mit seinen Coaching-Fähigkeiten und mit seinem Denken. Und deswegen haben wir natürlich aus dem Sammelsurium und Vorschlägen, die wir erhalten haben, eine Person ausgewählt, der auch beim Speed Summit gesprochen hat und natürlich auch einen Workshop gegeben hat. Es ist der Speed Summit Awardträger 2024 ist Tim Restle. Und ich denke mal, Felix, wenn man das Interview hört, was dort für eine Leidenschaft dahinter steckt. Speed im Sommer und Speed im Winter beim Bobfahren, das ist ja auch sehr, sehr wichtig für uns gewesen. Er hat mehrfach bewiesen, dass er seine Coaching-Skills auch wirklich dann anwenden kann und seine Strategie und überhaupt natürlich seine, jeder Trainer oder Trainerin hat eine Philosophie, auch in diesem Speed-Bereich so gestalten kann, dass sich eine kontinuierliche Entwicklung seiner Athletinnen und Athleten darstellt. Und vor allen Dingen, wenn man mal betrachtet, ja, was er alles gemacht hat, seine Diplomarbeit beim Diplom-Trainerstudium an der Trainerakademie des DOSB in Köln, da werden wir auch nochmal drauf hinweisen, war output-basierte Trainingsstrategien eine Betrachtung moderner Periodisierungsstrategien im Hochleistungssport. So, das hat er verfeinert mit Coaching, also SAS, wo er von namhaften Trainern gelernt hat. Ja, da will ich nicht vorweggreifen, aber in Jamaica, bei Glenn Mills, USA, Stu McMillan, Altes, Mentorship, bei Dan Pfaff und natürlich Dennis Mitchell, Sha'Carri Richardson und so weiter. Deutschland, enge Zusammenarbeit mit unserem Dr. Tobias Alt. Viele, viele Trainer hier auch in Deutschland. Italien, sehr, sehr interessant. Marco Airale in Padua. Schweden, China, Lettland, Kanada, England. Und Felix, bei einem Coach, da hatten wir schon mal eine Doku. Tom Telles, Coach Carl Lewis. Immer noch mein Idol. So schnell wollte ich auch mal sein. Ja. Wie gesagt, wiederhole ich immer wieder, nicht geschafft. Also hört euch das mal an, weil interessant ist es auch, die Person Tim Restle, und das wollen wir auch weiter beleuchten, also was für Menschen stehen dort dahinter. Und bei ihm ist es super interessant, Olympia, Peking, aber auch Medaillen, aber hört selbst rein, welchen Verlauf seine Trainerkarriere genommen hat und vielleicht natürlich, das wollen wir auch so als Vorbild mal dient, hineinzuhören. Tim Restle, Speed Summit Award-Träger 2024 und der Vorhang geht auf Tim Restle. Ja, herzlich willkommen heute im Podcast, ein wahrlicher Speed-Experte im Winter und im Sommer. Er hat viele Erfahrung gesammelt und herzlich willkommen, Tim Restle.
Freut mich, ja. Hallo.
Ja, ich habe ja auch gehört, das ist jetzt so das erste Mal, dass du im Podcast bist.
Genau. Ja, das ist tatsächlich mein allererster.
Umso interessanter, weil, meine Güte, das ist ja unser Ziel auch, dass wir die Coaches, die über so viel Erfahrung auch verfügen, hier mal der Öffentlichkeit, den anderen Coaches und Geschwindigkeitsenthusiasten, wie wir das immer sagen, auch, ja, ich sag mal, darstellen und wo man auch sagt, hey, da sind Personen, die mit Leidenschaft dahinter sind. Und dementsprechend freut es mich, Tim, dass du heute dabei bist. Und es kann ich schon sagen, es wird sehr, sehr spannend. Und gerade, wir hatten das ja auch in der Einleitung jetzt gehabt, über wie viele Stationen, Erfahrungen du verfügst im Thema Coaching, im Thema Speed, Schnelligkeit, ob im Winter oder Sommer. Das ist faszinierend. Aber zum Anfang, Tim, was fasziniert dich am Thema Schnelligkeit?
Schnelligkeit ist für mich eigentlich so eine ästhetische Geschichte. Also eigentlich gar nicht so sehr, hier geht es gar nicht so sehr um Zeiten oder sowas, sondern ich finde, wenn sich jemand schnell, schön bewegt, das hat so eine unglaubliche Ästhetik. Also ich würde so mal sagen, es gibt ja so diese kompositorischen Sportler, hier so Turnen und rhythmische Sportgymnastik und Trampolin und alles Mögliche. Und irgendwie, finde ich, hat ein Mensch, der sich schön schnell bewegt, hat auch sowas davon, diese Eleganz. Und ich finde das einfach, ich gucke es super gerne an, wenn Menschen sich schnell und irgendwie leichtfüßig bewegen. Das finde ich sehr faszinierend.
Absolut. So, ich bin ja noch Generation Carl Lewis und älter. Und je nachdem, ja, das ist auch ein guter Ankerpunkt, werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf kommen. Carl Lewis oder Tom Telles. Aber das war für mich immer Ästhetik. Ja, am Anfang, wo man auch noch gar nicht so viel dahinter geschaut hat. Aber vielleicht kann sich Ästhetik auch in ganz anderen Merkmalen darstellen, in der Geschwindigkeit. Ja, haben wir ja auch schon mal jetzt betrachtet. Aber das ist faszinierend. Was viele dann auch immer interessiert, die hier das natürlich auch hören, ist, das ist ein Experte und klasse Statement zur Schnelligkeit, was du gesagt hast. Aber wie bist du als Person zum Trainerjob gekommen? Wie waren die Stationen? Was ist so deine Geschichte dahinter?
Über viele Umwege und eigentlich auch komplett direkt. Also so ein bisschen ambivalent. Meine Eltern sind so, ja, die klassischen Vereinsmenschen gewesen. Mein Vater war Abteilungsleiter, meine Mutter Kindertrainerin. Und mein Vater hat Sport gemacht, also war ich immer mit auf dem Sportplatz. Dadurch habe ich schon erstmal sowieso immer eine Berührung zum Sport gehabt. Und irgendwie war das für mich relativ selbstverständlich, auch als Trainer anzufangen. Und ich habe tatsächlich mit 15, glaube ich so, meine erste Gruppe schon nebenher gehabt. Und ja, habe dann einfach Spaß daran entwickelt. Und was mein Ding so ist, ich arbeite unheimlich gern mit Menschen. Also es ist ja auch noch so mein anderer beruflicher Weg. Das hat sich ja so ein bisschen vom Coaching eigentlich wegentwickelt oder vielleicht gar nicht vom Coaching wegentwickelt, aber vom sportlichen Coaching, wenn man das mal so ausdrücken will, wegentwickelt. Ich habe nach dem Abi dann Politikwissenschaften studiert, bin danach, habe ich als Sozialarbeiter erstmal gearbeitet, habe dann irgendwann mit einer Bobstelle angefangen und weil tatsächlich eine ja, Disziplin, wenn man das jetzt mal so sehen will, oder ein Unterbereich meiner Arbeit als Sozialarbeiter war eben, was Schulcoaching heißt. Das heißt, wir haben individuell mit einzelnen Kindern in Familie und Klassen gearbeitet. Und ja, mein Chef hat, als ich dann irgendwann gekündigt habe, weil ich Vollzeit in den Sport gegangen bin, hat gesagt, naja, für ihn war es immer so, es war immer nur, ich war immer nur geliehen. Ich war immer nur so auf Zeit da, weil er hat gesagt, wenn du über Sport redest, hast du so eine Leidenschaft dafür und so ein Herz daran, dass wir immer wussten, du bist nur eine kurze Zeit hier, aber langfristig werden wir dich eh nicht behalten. Wir haben dich gerne behalten, wir hatten die Zeit gerne mit dir, aber wir wussten, irgendwann wird der Punkt sein, wo du komplett weggehst. Und ja, das war jetzt, ich glaube, 6, 7 Jahre. Bin ich jetzt nur noch in Anführungszeichen Trainer und genau so war eigentlich meine Geschichte von Leichtathletik über Bob und immer verbunden geblieben mit der Leichtathletik eben auch. Also
Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall, du hattest es schon gesagt, die Leidenschaft. Ich glaube, das ist das Bindeglied, was uns allen so mit reingelegt wurde. Leidenschaft für den Sport, aber auch die Leidenschaft, mit Menschen zu arbeiten. Und ja, du bist Diplomtrainer, Sprint-Speed-Experte, aber auch Olympia-Coach. Und worauf wir uns ganz, ganz freuen, nochmal betont, du bist am 14. September bei uns in Dortmund beim dritten Speed Summit dabei. Und der Vortrag, wir konnten uns natürlich schon austauschen und du hast mir gesagt, was du machen willst. Das wird wirklich spannend, weil woraus können wir am meisten lernen? Das sind natürlich die Erfahrungen. Ja, die Erfahrung, die ein anderer Coach gemacht hat. Und ich darf es schon mal nennen. Titel ist, ja, doch nicht so clever, wie ich dachte. 10 Lektionen aus meinem Trainerleben. Und wahrlich, was dahinter steckt, das ist schon profund, sage ich mal. Und du bist Diplom-Trainer. Wie kam der Weg? Hattest du den dann spezifisch angesteuert? Oder sagtest du, das möchte ich gerne erreichen, das ist so die Spitze im Trainerbereich, neben den universitären, ja, ich sag mal Ausbildung, aber das ist ja auch mal spannend, wie du da dahin gekommen bist.
als Ziel hatte ich das gar nicht. Die Sache ist ja, dass, ich sag jetzt mal, mein sportlicher Bildungsweg vielleicht nicht so ganz nach dem Curriculum gelaufen ist und immer so ein bisschen Freestyle war und immer so sehr, sehr viel so individuelle Geschichten war. Aber ich habe halt nie Sport studiert und das war einfach so ein Punkt, wo ich nochmal die Möglichkeit bekommen habe, über das Diplom-Trainer-Studium eben auch einen formalen Abschluss zu machen. Und ich muss sagen, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich finde, das Studium in Köln ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, weil bisschen was du gerade angesprochen hast, es ist halt, das meiste lernst du halt echt von deinen Kollegen. Und es ist so spannend, mit Kollegen aus verschiedensten Sportarten zusammenzuarbeiten. Und ja, irgendwie jede Sportart hat so ihre eigene Expertise und ist in eigenen Bereichen, wo du einen totalen blinden Spot hast und gar nicht weißt, so, da habe ich mich ja noch nie mit beschäftigt, da sind die richtig top, aber vielleicht hast du ganz andere Bereiche, wo die sich nicht auskennen. Und ich glaube, so dieses gegenseitige über Sport philosophieren, Ansätze von Training, Analyseformen und was auch immer, das ist, ja, das ist so verschieden in den Sportarten und ist so bereichernd, wenn du halt ganz, ganz viele Kollegen kennenlernst. Deshalb ist das auf jeden Fall auch als Netzwerk super empfehlenswert. Wir hatten einen tollen Klassenlehrer, der selber nicht nur als Sportler extrem erfolgreich war, sondern auch als Trainer extrem erfolgreich war. Das war natürlich mit dem Frank Wienicke, Judokam. Ja, einen super Klassenlehrer auch noch gehabt. Also das war eine tolle Zeit.
Also das heißt, weil der spezielle Fall natürlich jetzt ja auch Diplomtrainer auch die gesamte Ausbildung durchlaufen, das hat dich dann schon geprägt und gab es so bestimmte Erkenntnisse, wo du sagtest, das war wirklich ein Fundament, was ich jetzt mitgenommen habe an dieser Ausbildung, die du wirklich dann hinterher auch weiterentwickeln konntest oder nutzen konntest?
Ein einziges Event oder sowas oder einen einzigen Schwerpunkt da jetzt aufzuzählen, ist schwierig, glaube ich, weil das einfach so, ich glaube, ich bin sehr als Mensch während der Zeit gereift. Also ich glaube, das war der größte Sprung. Es war gar nicht irgendwas Fachliches oder sowas, sondern man ist unglaublich als Mensch gereift, weil man eben, was ich vielleicht sagen würde, wäre das Ding, dass man man hat Psychologen und alles Mögliche, so Sachen, man wird da einfach reingeworfen, ob man da will oder nicht. Also ich meine, man muss ja irgendwie bestehen, man muss da durchkommen. Und dadurch ist man halt auch, man hat halt Herausforderungen und Challenges. Und ich glaube, dass wir oft so ein bisschen, ja, wir machen unser Studium und dann sind wir mit unserer förmlichen Ausbildung fertig und dann bilden wir uns fort, aber natürlich in dem, was uns gefällt. Ja, wir suchen uns das ja bewusst aus, wo wir uns fortbilden. Und ich glaube, es ist immer ganz gut, nochmal in was reingeworfen zu werden, wo du sagst, ja, ich muss jetzt vielleicht auch mal was machen, was mir nicht gefällt. Und wenn ich so auf eine Sache zurückgucke, war es halt super spannend. Wir hatten so eine Gruppenarbeit zu Führung, war das, glaube ich. Und da haben sich Coaches gegenseitig gespiegelt. Also wie kommst du als Coach rüber? Und das war halt super interessant, weil ich auf die Punkte niemals gekommen wäre, die anderen über mich gesagt haben. Andersrum wieder genauso. Und ja, das war, glaube ich, in der Selbstreflexion super wichtig. Also ich würde sagen, das menschliche Reifen. Also ich glaube, ich bin in 3 Jahren sehr gereift, aber ich glaube, auch jeder meiner Klassenkameraden.
Sehr, sehr interessant. Also das hatten wir auch bisher noch nie so beleuchtet, diese Ausbildung. Und ich denke, das ist eine sehr gut als Fundament zu sehen auch. Und wer da weitere Fragen hat, herzlich gerne beim Speed Summit. Bist du ja live dort und das kann dann natürlich auch dann nochmal aufgenommen werden. Wo ich sage, das ist wirklich eine gute Basis. Wenn man dann nochmal betrachtet, was auch immer, wo ich sage, oh, da ist so ein Resonanzboden bei mir. Du hast es natürlich dann mit der Ausbildung, was das eine ist, aber dann die Erfahrung, man kann sagen, weltweit gesammelt und natürlich auch aufgenommen. Und wenn ich nur die Länder mal so einfach mal erzähle, ja, Jamaica, ja, Racer Strike Club, Glenn Mills, also Trainingsgruppe Usain Bolt, Johan Blake, dann USA, also da könnte man schon Stunden erzählen, Altes, Stu McMillan und dann auch Mentorship, Andreas Behm, den wir auch bald jetzt hier in einem Podcast haben. Also allein das zusammen mit Dan Pfeff, dann Deutschland, gehen wir auch noch ein, hier Dr. Speed, Dr. Tobias Alt, dann Italien, Schweden, China, Lettland, Kanada, England, ja, in den einigen Bereichen Bob, in den anderen Bereichen natürlich Sprint. Aber das jetzt mal vorab nochmal als, hey, da ist ein Experte, der auch die Erfahrung gesammelt hat. Super, super spannend. Das heißt, du kannst richtig was erzählen. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber ich sag schon mal, bitte nicht so viel erzählen, weil Highlight Speed Summit. Und wir haben ja schon uns ausgetauscht. Also da könnte ich stundenlang zuhören und allein diese Erfahrung, was ist da los gewesen in den USA, super spannend. Vielleicht noch mal einmal abschließend zur Diplom-Trainer-Ausbildung. Du hattest deine Diplomarbeit im Bereich Output-basierte Trainingsstrategien. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also eine Betrachtung moderner Periodisierungsstrategien im Hochleistungssport, das ist noch der Zusatz gewesen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also grundsätzlich ist erstmal, ich bin, glaube ich, ein ziemlicher Trainingsplanung-Freak. So, das ist so mein, das macht mir unfassbar Spaß, da ist meine größte Leidenschaft drin und habe ich mich auch schon immer mit beschäftigt, fand ich super spannend und in der Diplomarbeit ging es eben darum, dass sich das Training heute ja unglaublich gewandelt hat und es gibt ja auch einfach Gründe dafür, warum wir nicht mehr trainieren wie in den 80er Jahren, aber das Problem ist einfach, dass sehr, sehr viele der Periodisierungskonzepte oder der generellen Trainingskonzepte, wie wir Trainingswochen gestalten, wie wir Trainingsmonate, wie wir Abschnitte, wie wir Steigerungen betrachten, dass das eben immer noch auf den 80er Jahren basiert. Ne? Es ist sehr, sehr viel Sowjetunion, es ist sehr, sehr viel DDR. Und es ist aber einfach so, dass sich natürlich die Trainingswissenschaft weiterentwickelt hat. Es ist natürlich so, dass der ganze Erfahrungsschatz mit den Athleten sich weiterentwickelt hat. Und wir müssen natürlich auch sagen, Ich glaube, es gibt auch einfach Unterschiede zwischen den Athleten. Also ich glaube, dass wenn wir den Schulunterricht oder sowas betrachten, was für Leistungen haben die Kinder in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren oder in den 60er Jahren gebracht und wie sind Kinder jetzt? Also wir haben ja ganz andere Athleten, die wir benehmen. Und bei uns ist es so, in der Sportart Bob hast du nochmal das Spezielle, dass du unglaublich verschiedene Ausbildungsstände hast. Du hast welche, die hatten echt gute Trainer, die sind richtig gut ausgebildet. Und du hast welche, die, also wir haben auch Leute, die aus dem Rodeln kommen und die sind ihr Leben lang auf dem Schlitten gelegen. Ja, die haben nichts mit den Beinen gemacht. Das ist, die können super gut fahren, aber denen fehlt sozusagen dieser Aufbau in der Fußkoordination, also vom Fuß hoch über die Hüfte und so weiter, das kennen die nicht. Das heißt, du musst einfach das daran anpassen. Und was diese Output-basierten Trainingsstrategien sind, das basiert viel auf der Idee von Bondarchuk, der russischer Wurftrainer, der dann später nach Kanada gekommen ist. Übrigens sehr, sehr interessant, weil jetzt ja mit den zwei Goldmedaillen im Hammerwerfen der Kanadier, das sind ja beide Trainer sind ja Schüler von Bondarchuk. Also dieses System lebt ja weiter in sehr, sehr erfolgreichen Hammerwerfen. Und Bondarchuks Idee ist ja so ein bisschen, dass du sozusagen nicht, du gibst von außen vor, wie der Körper sich anzupassen hat, sondern du guckst, du gibst sozusagen, du lässt den Athleten ein Training machen und dann schaust du, was damit passiert. Und jeder Athlet hat sozusagen ein individuelles Muster, wie er sich an Sachen anpasst. Das heißt, wie lange braucht er in Form zu kommen? Was braucht er, um in Form zu kommen? Und daran orientierst du dich eben. Und eigentlich ist die gesamte Idee des Output-basierten Trainings ist eben nicht mehr, dass du von außen als Trainer sagst, ich weiß, was gut für dich ist. Ich schreibe das hier auf den Plan und am 12.11. bist du in der und der Form, weil das können wir aus meiner Sicht nicht wissen. Es gibt keine Basis, wie wir den Athleten zum Roboter machen können, dass er das genau macht, sondern wir sagen halt, okay, wir geben einen Reiz, wir schauen, wie der Athlet auf den Reiz reagiert und dann passen wir die weiteren Reize immer wieder daran an. Und so ist sozusagen diese Trainingsphilosophie entstanden und das ist eine sehr, sehr starke individuelle Anpassung und das ist eine sehr, sehr starke Anpassung auf die Reaktion und ist deshalb gar nicht so eine fest vorgegebene Strategie. Und das unterscheidet sich eben sehr von der klassischen Einfachperiodisierung, aber auch von so Elementen wie Blockperiodisierung oder anderen Formen, die mal in den 80er Jahren, 90er Jahren sehr populär waren.
Das ist sehr interessant, da gehen wir jetzt schon in die Tiefe. Das heißt, das ist, ich sag mal, zwischen Blockperiodisierung und das typische, ich sag mal, Wettkampf, zwei Höhepunkt-Periodisierung, Wettkampfperiodisierung. Das heißt, das ist noch individuell angepasst für die Athleten, um da den größten Benefit rauszuziehen. Was natürlich super interessant ist, aber ich glaube, wo natürlich dann auch A, viel Kenntnis und eine große Erfahrung dahinter stehen muss, damit man auch wirklich da steuernd eingreifen kann. Aber es ist natürlich eine Methode, die letztendlich, glaube ich, sehr viel Erfolg bringt. Und natürlich auch, wie du das sagtest, dass natürlich auch das so angepasst wird, dass man eventuell auch mehr Richtung, ich sag mal, Überbelastung, das so einigermaßen vermeiden kann. Weil das nächste große Thema ist ja nicht nur Performance, sondern auch Prävention, dass man lange genug trainieren kann auf einem Level, um hinterher beim Höhepunkt natürlich auch die Bestleistung darzustellen.
Ich glaube, auch langfristige Progression ist halt auch so eine Geschichte, wenn wir Athleten übernehmen und wir wollen die ja entwickeln. Also das ist zum Beispiel für mich so ein unheimlich wichtiger Punkt. Ich will nicht unbedingt, manchmal muss es sein, aber ich glaube auch nicht, dass mir das überragend gelingt, dass die Athleten nach einem Jahr, wo sie bei einem Trainieren gut sind, weil ich glaube, du brauchst eine ganz, ganz lange Zeit, um einen Athleten kennenzulernen und zu wissen, wie der in allen Formen reagiert. Und zwar nicht nur als Mensch, sondern eben auch das ganze System Athlet. Und ich glaube, dass das eben in solchen Strategien, wo du es irgendwie nicht vorschreibst, kannst du oder wo du offener bist in deiner Struktur, ein bisschen fluider, kannst du viel, viel besser erkennen, wie ein Athlet reagiert und dadurch das viel, viel besser auch den Athleten über die Jahre hinweg anpassen. Und ich glaube, das ist einfach sowas, was zum Beispiel bei uns in Stützpunkt in Frankfurt in unserer Gruppe ziemlich gut funktioniert, dass wir eben die Athleten über die Jahre hinweg immer besser und immer besser und immer besser gemacht haben. Und ich glaube, das ist für mich so ein Ding, was mein Anspruch ist, eben sozusagen in einem Vierjahreszyklus oder sowas jemanden besser zu machen und nicht unbedingt zu sagen, hey, ich habe das magische Programm und wenn du genau das machst, dann bist du in einem Jahr Bombe und nach zwei Jahren hast du 17 Muskelfaserrisse und bist dann weg vom Fenster, aber in dem einen Jahr warst du gut. Das ist so meine Philosophie.
Ja, sehr, sehr interessant, sehr gut. Weil das ist ja die große Gefahr, ich sag mal, mit den Unterteilungen auch im Jugendbereich, gerade in der Leichtathletik, U18, U20, U23, dass meistens in diesen Blöcken dann gedacht wird und die Entwicklung fängt ja dann erstmal an oder sollte sie anfangen, um irgendwo international die Spitze zu erreichen. Aber man sieht dann doch, dass vielleicht so Übergang U20, dass bei vielen dann irgendwo schon eine Grenze erreicht wurde, was natürlich dann schade ist da. Tim, du hast mit den absolut renommiertesten und größten Sprinttrainern in der Welt zusammengearbeitet, habe ich ja schon gesagt. Glenn Mills, Stu McMillan, Dan Pfaff. Vielleicht mal so punktuell, ja, wir wollen natürlich nicht so viel verraten, aber wie haben diese Erfahrung deine Trainingsphilosophie nochmal beeinflusst? Was hast du da so rausgezogen? Das ist natürlich super spannend, also was du da mitgenommen hast.
Ich glaube, dass die alle sehr, sehr verschieden sind. So. Und ich glaube, dass sich auch sehr, sehr viele Sachen ähneln. So. Ich glaube, ein zentraler Punkt ist, dass alle von diesen absoluten Top-Trainern, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, sehr, sehr viel Wert auf die Basics legen. Also sehr, sehr viel Arbeit am Fundament und sehr, sehr detaillierte Arbeit eben. Es ist nicht dünn drüber, sondern es ist eben, es steckt eine klare Philosophie dahinter, was, glaube ich, super wichtig ist. Es steckt eine klare technische Vorstellung dahinter. So will ich, dass die Leute laufen. Also es findest bei dem einen mehr, bei dem anderen. Also es gibt welche, die sehr, sehr penibel sind, wo du sagst, okay, wenn du auf den Platz kommst, weißt du genau, wer läuft bei dem. Ja, das ist, der ist von dem Coach. Aber was die alle eben eint, ist, dass diese ganzen, der Wert da, also das wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, auf die allgemeine Athletik. Ich glaube, das ist etwas, was immer wieder mal hinten runterfällt bei den ganzen Dingen spezifisch. Also wir sind super spezifisch und wir sind bei allen Inhalten und sind winkelspezifisch und speedspezifisch und sowas. Finde ich super wichtig. Aber was oft hinten runterfällt, sind eben so diese Sachen, dass wir einen allgemein athletischen, resistenten Athleten haben, der eben sowohl einen gewissen Trainingsumfang als auch einen gewissen Wettkampfkalender gut verkraften kann. Und ich glaube, das ist etwas, was die auf jeden Fall alle eint. Ich glaube, technische Kompetenz, also die sind alle, wenn man die Leute laufen sieht, ist es sehr, sehr clean, was die da machen. Es ist eine klare Philosophie, wo ein Rädchen in das andere greift. Das macht auf jeden Fall alles zusammengesetzt Sinn. Man muss nicht von jeder Philosophie da überzeugt sein oder würde auch nicht jede genauso machen oder so, aber es ist im System stimmig, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und eben, wir haben eine Basis, die dem Athleten, sei es jetzt über Tempoläufe, sei es über spezifische Kraftübungen, sei es über so Sachen wie kleine Sprünge, Medizinballwürfe und so, alles diese Sachen, die überhaupt nicht fancy sind, diese komplett langweiligen Sachen, die auch die Athleten, ja, die man halt so nach dem Training machen muss und wo oft auch nicht so der volle, hundertprozentige Fokus und Begeisterung so dabei ist, da sind die unheimlich gut. Und das ist auch etwas, wo ich sagen würde, dass diese Athleten, weil es sind ja auf der einen Seite die guten Trainer, die man gesehen hat, aber auf der anderen Seite hat man ja auch diese Top-Athleten noch im Training gesehen. Und der Unterschied aus meiner Sicht von den besten Performern ist immer, dass sie die kleinen Sachen mit sehr, sehr viel Fokus, mit sehr, sehr viel Detailtreue gemacht haben und sich dort eben unterschieden haben. Das kann ich bei fast allen von denen sagen, dass so kleine Sachen wie, ich sag jetzt mal Kugelschocken oder was auch immer, so unspektakuläre Sachen, aber die mit einem Fokus das gemacht haben, als wäre das jetzt die alles entscheidende Einheit auf ihrem Weg nach vorne. Und ich glaube, das ist genauso bei den Trainern und Präsenz. Präsenz im Training, Konzentration im Training, nicht irgendwo rumstehen und Kaffee trinken oder was auch immer, sondern voll da sein, einen Enthusiasmus vorleben. Ich glaube, das haben die auch alle gemein. Und was ich auch noch sagen würde, wäre der letzte Punkt, wäre vielleicht das Interesse am Menschen. Also da sind alles, ich weiß nicht, das ist Jamaika hat ein bisschen andere Kultur, sagen wir mal, so ein bisschen autoritärere Trainingskultur, wie ich es dort kennengelernt habe, gegenüber den anderen Ländern, also gegenüber zum Beispiel auch den USA ist wieder so ein Mix-Ding oder sowas, aber jetzt zum Beispiel gegenüber Europa. Aber dieses Gespür für Menschen, also das zeichnet die alle aus. Irgendwie waren die alle besondere Menschen.
Das ist sehr interessant. Das heißt, du hast es gerade auch erwähnt, was die Basics sind, was wir natürlich allgemein Athletik, was wir auch kennen, aber vielleicht auch manchmal sagen, ja gut, Wettkampfhöhepunkt rückt immer näher und doch mehr Spezifik. Das ist sehr interessant, dass du sagst, das sind die wichtigen Sachen, die man dann auch durchführen soll. Und ja, Interesse am Menschen und die Präsenz während des Trainings, habe ich rausgehört, dass man wirklich dann schon, ich sag mal, beim Aufwärmen, ja, schon dabei ist und bei den letzten Punkten dann nochmal, ich sag mal, das abrundet. Jetzt würde ich gar nicht fragen, wer so, hattest du so ein Trainervorbild oder hast du gesagt, oh, durch diese vielen Stationen habe ich mir jetzt natürlich bestimmte Sachen rausgenommen, was ich von jedem nehme, aber ein absolutes Vorbild habe ich jetzt nicht oder hast du da irgendwie so ein Trainervorbild?
Ganz klar, Wolfgang Heinig. Ist jetzt vielleicht eine ungewöhnliche Antwort für den Speedbereich, aber Wolfgang Heinig war mein erster Trainermentor. Und Wolfgang Heinig hat mir eigentlich überhaupt beigebracht, was überhaupt Leistungssport ist. Und ich muss sagen, als ich, der saß bei mir zu Hause mit seinen Plänen da und hat erzählt, und ich saß da mit offenem Mund, weil für mich war das eine komplett neue Welt. Der hat mir sozusagen die Tür in eine neue Welt geöffnet. Und wie durchdacht das alles ist, was für ein System, wie er jedes Ding erklären kann, was er macht, wie hinter jedem Ding, was der dahinter steckt. Und dieses er hatte mir damals mal, das war, glaube ich, so einer der ersten Sätze, die er mir mit auf den Weg gegeben hat, war, es gibt kein Weihnachten, es gibt keinen Geburtstag, es gibt kein Silvester, es ist immer erstmal Training und dann ist das andere nachrangig. Und diese Professionalität, die er halt eben auch so vorlebt, also ich habe auch schon mit ihm da eine Frage zum Athleten gehabt und dann war der im Krankenhaus und dann habe ich gesagt, kann ich ja auf keinen Fall anrufen und dann hat er gesagt, jetzt ruf mich doch an. Ich kann ihn doch nicht im Krankenhaus anrufen. Also dieser Wolfgang Heinig lebt so dafür und er hat halt ein ganz, ganz besonderes Verhältnis zu seinen Athleten. Ich meine, das sieht man, denke ich, wenn man so von außen betrachtet, sieht man das auch immer so ein bisschen, ist auch für mich wieder diese Kategorie besonderer Mensch, ist auch so von außen, glaube ich, vielleicht ein Mensch, der ganz anders eingeschätzt wird, als er eigentlich wirklich ist und ist, ja, also ich bin ihm unendlich dankbar und interessanterweise so, wir haben uns ein bisschen eigentlich aus den Augen verloren, jetzt haben sich unsere Wege wieder in Frankfurt gekreuzt, weil ich jetzt bin jetzt seit 2, 3 Jahren wieder in Frankfurt und dann hat man sich wieder auf dem Platz getroffen und ja, ich freue mich immer noch auf diese Gespräche und auch wenn ich gar nicht mehr im Laufbereich bin, löcher ich ihn immer noch so ein bisschen, was er wieder an neuen Ideen hat oder sowas, weil es einfach ein, ja, also für mich absolutes Vorbild.
Ja, super interessant, deswegen auch aus anderen Disziplinen, also Wolfgang Heinig, Lauftrainer, unheimlich erfolgreich, natürlich hat man ja jetzt auch noch mal gesehen, alles, was er dort, ja, ich sag mal, angefasst hat, das war wirklich sehr, sehr gut. Aber was für uns sehr interessant ist, das ist ja auch die Basis, wo ich sage, wir bilden diese Plattform auch mal jetzt im Podcast oder im Speed Summit auch von anderen Trainern im Speed, aber auch außerhalb des Speeds mal hören, wie strukturieren die das? Also super interessant. Also wäre jetzt der Bezugspunkt jetzt bei mir nicht so gewesen, aber ja, dementsprechend absolut interessant. Und du hast ja gesagt, da wären jetzt wenige drauf gekommen, aber das ist schon sehr, sehr interessant.
Ja, ich glaube, inhaltlich wären es, was ich jetzt so von den Dingen mache, sind es natürlich ganz andere. Aber ich glaube, dass wir oft so diese Orientierung auf Inhalte ist so, ja, das ist schön und ja, das ist wichtig, aber ich glaube, das Wie dahinter, die Struktur dahinter, warum wir was machen, wie wir etwas zusammenbauen, das ist einfach etwas, da haben sich auch die Fragen, die ich Trainern stelle, einfach über die Jahre massiv verändert. Vom Wie zum Warum.
Ja. Du hast das auch angedeutet, dass natürlich diese Entwicklung 80er Jahre, habe ich vor kurzem noch ein Gespräch gehabt, wo auch jetzt hier Europa oder vielleicht auch Deutschland führend war in der Sportwissenschaft und irgendwo das jetzt so ein bisschen, naja, versandet ist, aber wo auch andere Aspekte einfach aufgebaut werden müssen, weil die Voraussetzungen ganz anders sind. Ich sag mal, die Jugendlichen, die jetzt anfangen, vielleicht auch von der Struktur her ganz anders sind. Jetzt mal zur Speed-Entwicklung. Wie würdest du denn jetzt, ich sag mal, Übergang Jugend, Erwachsenenalter so an einer Beispielwoche rangehen für, ich sag mal, ein Sprinttraining? Wie würdest du das gestalten?
Also du sagst U20, du U23 in dem Bereich.
Genau, richtig. Exemplarisch, jetzt kannst du das raussuchen, aber so Wettkampf, Saison, wie würdest du das aufbauen?
Das ist eine gute Frage. Das ist ich tue mich immer schwer mit so einem generellen Blueprint. Also erstmal, was ich glaube, ist, dass das erste Ding, wie ich eine Planung oder wie ich eine Wochenplanung angehe, ist, dass ich sozusagen versuche, die beiden wichtigsten Einheiten so weit wie möglich auseinanderzulegen. So. Das heißt, Klassiker wäre, ich glaube, dass montags, wenn der Athlet sonntags Pause gemacht hat, ist, glaube ich, montags nicht der ideale Tag, zum schnell zu rennen. Also das ist meine einfache Erfahrung, dass ich sage, hey, wenn die montags in Ruhe, also nach dem Ruhetag, das ist nicht der beste Tag, sondern wir brauchen einen Tag zum Beinen. Das heißt, ich würde immer montags damit anfangen, was anzubahnen. Das heißt, ich würde rhythmisch anbahnen. Ich kann montags allgemein athletische Inhalte reinhauen. Ich kann dort technische Elemente reinhauen, sowas wie eine Sprint-Prep, wo ich auch unter Umständen, ich sag jetzt mal, sprintspezifische Sachen mit einem Widerstand mache, ohne dass ich aber eine große Nervensystembelastung gehe, ohne dass ich groß schnell bin. Es könnten sowas sein wie Wickets, es könnten sowas sein wie Trickeläufe, Zyklusläufe, wie auch immer man sie betrachten will oder sowas. Es könnten Beschleunigungsgeschichten sein, die aber nur rhythmisch sind, sozusagen, um eben den Dienstag vorzubereiten. Und ich glaube, dass wir einzelne Tage haben müssen, wo auch die Athleten wissen, das ist unser Tag, heute müssen wir scheinen, das ist der ganz entscheidende Tag. Und das wäre für mich immer der Dienstag, weil ich habe den Sonntag Ruhe gehabt, ich habe vielleicht Samstag, Sonntag, je nachdem, wie meine Trainingsstruktur ist, wie oft ich trainieren kann, aber ich habe Samstag, Sonntag, bin ich vielleicht ein bisschen runtergefahren, ich komme montags wieder rein und ich habe montags das Gehirn schon mal richtig geprimed für den Dienstag. Und dann kommt der Dienstag und da muss es knallen. So. Was ist die wichtigste Komponente? Aus meiner Sicht ist die wichtigste Komponente die Beschleunigung, weil ohne Beschleunigung komme ich nicht in den Speed. So. Also das heißt, würde für mich immer die Beschleunigung auf den Dienstag liegen. Wenn ich natürlich einen Block mache, wo ich jetzt den Fokus auf den Top-Speed lege, dann könnte ich natürlich auch tauschen und könnte sagen, naja, ich schiebe jetzt mal den Speed auf den Dienstag. Aber das wäre mal die erste Idee. Die zweite Idee wäre, wenn wir dienstags beschleunigen, so, und das ist unsere entscheidende Einheit, dann ist es eben auch so, dass es auch unsere schnellste ist, weil wir eben noch am frischsten sind. So. Die würde ich immer, oder meine Struktur ist immer so, dass ich sage, hey, wir haben dienstags, fangen wir mit einer Beschleunigung an, dann machen wir später noch eine Kraft. Warum machen wir dann schon die Kraft? Naja, weil wir versuchen wollen, die großen Reize, und Krafttraining und Sprint sind die größten Reize in der Schnelligkeitsentwicklung aus meiner Sicht, dass wir die möglichst weit auseinanderlegen. Das heißt, lege ich mein Krafttraining auf den Mittwoch, was natürlich in manchen Strukturen so sein muss, weil ich einfach zeitliche Einschränkungen habe, wenn Leute zur Schule gehen, wenn Leute arbeiten und so weiter, dass da nicht so funktioniert. Aber idealerweise, in der idealen Welt, von der wir jetzt gerade kurz reden, ist es einfach so, dass ich meine Krafteinheit immer noch an den Dienstag setzen würde, weil ich habe, bis ich meine nächste große Einheit, das wäre in dem Fall der Freitag, habe ich maximale Zeit, mich wieder zu regenerieren. Und das glaube ich immer, dass wir diese Peaks brauchen. Wir brauchen immer diese Peaks, wo der Athlet frisch ist, mit höchster Qualität arbeiten kann. Das kann er dann einen Tag lang. Und dann, glaube ich, kann ein sauberer Athlet, braucht sehr, sehr lange, bis der dann wieder was machen kann. So. Und das unterscheidet sich einfach von den 80er Jahren. Da ging das auch anders. Da konnte ich halt so viele schnelle Einheiten machen, wie ich wollte. Aber das glaube ich, dass das einfach nicht mehr geht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da alle Qualität reinsetzen und das, alle unsere wichtigsten Sachen, die müssen dahin. So. Dann habe ich wieder den Mittwoch, okay, ich bin platt von dem Tag davor, ich habe jetzt super viel gearbeitet, ich habe super viel auch mein Nervensystem gestresst und ich meine, umso schneller die Leute sind, umso vernetzter die sind, umso krasser ist auch das Nervensystem von denen, ist so meine Erfahrung. Also, was kann ich am Mittwoch machen? Na, da haue ich alles das rein, wovor wir vorher gesprochen haben, die Basics. Ich kann mit denen allgemeine Athletik machen, ich kann mit denen Stabi machen, ich kann mit denen Prehab machen. Vielleicht braucht der eine oder andere Oberkörperkrafttraining, um einfach so eine muskuläre Balance zu erzielen, was auch immer. Ich kann alle diese Sachen, kurze rezeptive Sachen, worauf ich Bock habe, die kann ich am Mittwoch einhauen. So, dann regeneriert er sich. Das ist viel besser, als wenn der zu Hause ist. Ich will auch die Athleten sehen, ich will die vor Ort haben. Ich möchte wissen, wie arbeite ich mit denen. So, dann ist der Spiegel. Montag ist der Spiegel zum Donnerstag. Wieder versuche ich den Freitag vorzubereiten. Ich prime wieder den Freitag. Ich gehe am Donnerstag wieder hin, mache wieder irgendwas anderes, wird nicht genau das gleiche sein. Und das ist halt auch super individuell. Ich habe auch Athleten, Bobfahrer, die super gerne eine Spinning-Bike-Einheit am Tag, bevor sie eine schnelle Einheit machen. So, komplett komisch, aber ich habe das jetzt bei Stu McMillan, hat mir das auch mal von der 400-Meter-Läuferin erzählt, die macht immer gerne Tempoläufe, lockere, vor einem Tag, wo sie gerne sprintet. Also irgendwas individuell. Und das ist halt das, wo wir halt sagen können, okay, hier bauen wir das individuell ein und dann können wir auch leichte Speed-Elemente da reinmachen. Und dann würde ich Freitag wieder beschleunigen. Das heißt, ich hätte Dienstag und Freitag meine klaren Beschleunigungstage. Jetzt ist es natürlich so, mache ich schnell, also je nachdem, welche Strecke mache ich, bin ich ein reiner 100-Meter-Spezialist, bin ich ein 100-200-Meter-Typ, laufe ich vielleicht auch noch die 400, muss ich natürlich noch Tempoläufe einbringen. Kann ich super am Samstag einbringen, weil dann ist die Woche zu Ende, alle schnellen Inhalte sind zu Ende und ich kann hinten noch an meinem Volumen arbeiten. Ich kann natürlich auch an den Zwischentagen immer wieder, habe ich die Möglichkeit, Tempolauf-Geschichten unterzubringen, solange sie in einem sozusagen extensiven Bereich sind und nicht in einem super belastenden Bereich sind. Ich kann die natürlich auch einbauen an die Beschleunigungseinheiten dran, zwei Läufe oder sowas. Das ist ja auch alles möglich. Aber das wäre, meine Idee ist es, dass egal, was wir an Inhalten im Endeffekt machen, wir klare Peaks haben müssen. Und meine Erfahrung ist, wenn wir wirklich mit Qualität arbeiten wollen, und ich sage mal, wenn wir jetzt gerade, du hast ja angesprochen, die Altersklasse 20 bis 23, wir haben noch keine ausgereiften Athleten. Aber was wir erreichen wollen, ist, dass wir die richtig primen. Wir wollen, dass die richtig schnell zucken. Wir wollen, dass die richtig explodieren können. Wir wollen nicht, dass die 10x100 Meter an einem Tag schnell laufen, sondern wir wollen, dass die einmal richtig schnell laufen und vielleicht noch ein zweites und drittes Mal das auch noch können. Aber wir wollen die primen. Und wenn wir die primen wollen, müssen wir es A, richtig vorbereiten. Wir müssen es B, richtig nachbearbeiten. Und wir müssen die in die Lage versetzen, dass die an dem Tag vollgasfrisch sind und explodieren können. Und das wäre so meine Idee, wie ich eine Woche gestalten würde.
Ja, klasse. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du das auch mal so exemplarisch dargestellt hast. Und da auch nochmal der Hinweis, beim Speed Summit hast du auch einen Workshop, da freuen wir uns ja auch ganz drauf, das sage ich, oder das Thema ist Warm-up als Leistungsreserve und die Integration von beschleunigungsspezifischen Bewegungsmuster in die Trainingsvorbereitung. Klasse, freuen wir uns super drauf, passt auch ganz gut. Ich meine, du kennst ja Dr. Tobias Alt, ihr habt euch auch schon mal ausgetauscht und ich denke mal, das ist super synergistisch, dass man dann auch gerade beim Speed Summit dort das Thema nochmal aufgreift. Und ich glaube, ihr habt auch einen regen Austausch, auch im Bobsport mit Tobi Alt. Ist, glaube ich, richtig, oder?
Das ist richtig, ja. Genau. Also wir beide haben unseren eigenen regen Austausch und philosophieren sehr viel auch über Begriffe rum. Das ist so ein Steck. Also ich liebe das auch. Und Tobi ist ja da sehr, sehr groß da dran, Begriffe zu erfinden, sozusagen, die Athleten Bewegungsvorstellungen vermitteln. Und das ist, glaube ich, auch so ein Steckenpferd von uns beiden, wo wir gerne drüber quatschen,
ja. Ja, klasse. Also, wie gesagt, es gibt so viele Sachen. Du bist natürlich jetzt als Trainer im Bobsport und warst für die australische Mannschaft bei Olympia. Wie ist das denn gekommen?
Genau, ich habe die Australier in Peking gecoacht bei den Olympischen Spielen und ja, das hat sich eigentlich durch eine Athletin entwickelt, die mit einem Sportler aus meiner Trainingsgruppe zusammen war. Dort hat eine Australierin, die hat dann anfangs ihren Freund besucht, dann mal gefragt, ob sie mittrainieren kann, dann gefragt, ob sie komplett bei uns trainieren kann, dann nach Deutschland gezogen und mit sehr viel Erfolg, hat sich sehr, sehr gut entwickelt, ist eigentlich innerhalb von ein paar Jahren hat sie sich zu einer der besten Starterinnen der Welt entwickelt und war eben im Monobob sehr, sehr erfolgreich. Und dann kam eben die Möglichkeit oder die Anfrage des australischen Verbandes, ob es denn die Möglichkeit wäre, dass ich sie auch bei Olympia betreue. Und naja, Olympia natürlich war mein ganz großer Kindheitstraum. Und ja, es war spannend, überhaupt dahin zu kommen, weil ich hatte dummerweise genau davor Covid. Das hat mich auch die Eröffnungsfeier gekostet und die Chinesen waren ja nicht so entspannt beim Thema Covid. Das heißt, ich durfte noch nicht mal hier, also ich musste jeden Tag einen Covid-Test machen hier. Die Chinesen haben die deutschen Labore nicht anerkannt. Das heißt, es gab ein spezielles Labor am Frankfurter Flughafen, zu dem ich dann immer hinfahren musste und dort sehr, sehr unangenehm, die unangenehmsten Covid-Tests meines Lebens, weil gefühlt dieses Stäbchen im Gehirn war. Und die habe ich dort machen müssen, habe deshalb auch konnte dann erst später nach Peking fahren und genau, habe dann dort die Australier gecoacht und hatte, wie der glückliche Zufall so war, dann auch noch mein Heimatathleten, den Christoph Hafer, dort. Und ja, das war eben sehr, sehr entspannt. Die Deutschen sind da sehr offen gewesen, dass ich eben auch ihn gut mitcoachen durfte. Und der hat dann auch noch die Bronzemedaille gewonnen. Also sozusagen, ich war als australischer Nationaltrainer dabei, durfte aber noch mit meinem Heimatland die Bronzemedaille feiern. Das war schon für die besten, also als erste olympische Spieler hätte man es besser gar nicht haben können. Es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und ja, ich freue mich natürlich auch noch auf olympische Spiele mitzuschauen. Das wird natürlich auch nochmal was anderes. Haben jetzt auch alle ja aus Paris berichtet, dass es nochmal ein bisschen schöner ist. Aber ja, Olympia bleibt Olympia. Es war eine tolle Erfahrung und ja, war cool.
Ja, absolut klasse. Also das sind ja dann auch für die Coaches natürlich die Highlights, die Lebenserfahrungen, die man dort mitnimmt, die ganzen Bilder. Also ja, toll, Hut ab, klasse. Und ja, wir sehen schon, meine Güte, ich habe so viele Fragen. Also wenn man das jetzt nochmal beleuchtet, USA, was wir heute gar nicht so ausführen, so ein bisschen auch nochmal für Speed Summit, aber du hast einen Trainingsbesuch bei Dennis Mitchell, wo er auch Sha'Carri Richardson trainiert, also unheimlich. Und jetzt mal, ohne darauf spezifisch einzugehen, sagen die, ja, kannst du sofort kommen? Oder gibt es da manchmal auch Probleme, dass die sagen, ja, so einfach ist das nicht, wir wollen gar keinen anderen Coach haben, oder sind alle sofort, komm her, guck zu?
Meine Erfahrung ist, dass die viel, viel offener sind, als man es eigentlich denkt. Und dass man einfach meistens auch nur fragen muss. So. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, an die Leute ranzukommen. Also an Glenn Mills war überhaupt nicht ranzukommen. Da habe ich sehr, sehr viele Leute, damals waren noch so diese Facebook-Zeiten, habe ich sehr, sehr viele Leute über Facebook angeschrieben. Bis mal von irgendjemand, lustigerweise hat irgendwann mal Johan Blake zurückgeschrieben, der hat dann gar nicht mehr zurückgeschrieben. Und bis wir das realisiert hatten, hat sich gezogen. Aber ansonsten, ich habe dass die, also zwei Sachen, ich habe zwei Absagen bisher in meinem Leben bekommen. Das war jeweils einmal wegen dem großen Medieninteresse jetzt vor Paris, bei einer Gruppe, wo ich nicht hin konnte, weil dort die Journalisten total verrückt gespielt haben und man das Stadion abschließen musste wegen dem. Das waren italienische Journalisten, die waren etwas schwierig. Und das zweite war wegen Covid, weil die da sehr vorsichtig waren, Leute ins Trainingszentrum zu lassen, wegen einer Infektionsgefahr. Aber ansonsten habe ich noch nie in meinem Leben irgendeine Absage bekommen. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute so offen sind und man sich dann echt wundert. Ja, das ist einfach, wenn man fragt, kriegt man meistens auch eine Antwort. Von daher würde ich jeden ermutigen, einfach mal zu fragen. Und ja, mehr als Nein sagen kann der Gegenüber auch nicht.
Absolut. Also das ist ja auch das, was wir von den ganzen Gesprächen hier im Podcast und auch sonst immer mitnehmen. Das ist deswegen machen wir ja auch diese Plattform, dieser Erfahrungsaustausch. Aber du hast das auf einer so hohen Ebene. Wie gesagt, da freuen wir uns nochmal viel tiefer reinzugehen und auch zu hören. Und nochmal jetzt hier auch Schweden, wo du mit dem Co-Trainer von ja, Randy Huntington, der Trainer von Subin Tian ist, also der Meister der Beschleunigung, sage ich jetzt mal. Und das ist ja auch mal interessant zu hören, welche Ansätze dort sind. Und Altis hat ja auch jetzt so bestimmte Programme, wo dort mal ein bisschen so ein Einsicht da geboten wird. Aber wenn man da mal Live-Gespräche geführt hat, unheimlich interessant. Ja.
Ja, es war eigentlich auch ganz lustig, weil das kam relativ kurz danach auf. So, also ich hatte gerade mit Rolf Omann so ein bisschen Kontakt und dann kam dieses Programm dann von Altes auf, habe ich gedacht, ganz witzig, weil das relativ zeitnah danach kam. So, und die hatten die, scheinbar waren die da in Arbeit und ja.
Ja, sehr, sehr interessant. Also da werden wir ja noch, ich sag mal auch Workshop-mäßig was hören. Deswegen will ich gar nicht so in die Tiefe gehen und ich kann nur sagen, allein das profunde Wissen, hört euch das an. Wenn jetzt natürlich so junge Coaches da sind und sagen, oh, ich will das machen, ich will mich dort, das ist meine Leidenschaft, ich will mich da etablieren. Was könntest du den ganz jungen Coaches sagen? Worauf sollten die achten? Was ist wichtig?
Ich glaube, wichtig ist eine Offenheit. Also ich glaube, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man demütig an die Sache rangeht. Und zwar, dass man eben nicht nur meint, also ich sage mal aus einer gewissen Richtung, sondern ich glaube, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Philosophien, die erfolgreich sein können. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man mit möglichst wenig Vorbehalten, wir haben alle immer Vorbehalte, aber mit möglichst wenig Vorbehalten da rangeht und sich einfach auch ganz verschiedene Sachen anguckt, weil sich das einfach sozusagen einfach den Horizont erweitert und ich glaube auch, sich nicht Limits zu setzen. Ich glaube, dass man sich und seinen Sportlern keine Limits setzt, sondern dass man einfach versucht, die bestmögliche Version von sich selbst zu sein und als Trainer und immer weiter lernen und lernen und lernen und lernen und fragen und niemals sich denken, dass eine Frage doof ist oder sowas, sondern dass man immer, man kann nur dazu lernen und das, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend. Und wenn man das beherzigt, kann man sehr, sehr viel lernen und man wird trotzdem sehr, sehr viel falsch machen. Und ich glaube, das ist so der zweite Punkt. Man darf keine Angst vor Fehlern haben. Man wird Fehler machen. Die Athleten werden einem auch die Fehler verzeihen. Manche werden sie einem vielleicht nicht verzeihen. Das ist das Wesen unseres Jobs. Aber wir müssen bereit sein, Fehler zu machen, weil nur wenn wir Fehler machen, können wir uns auch weiterentwickeln. Und wenn wir uns immer in dem Gewohnten bewegen und ja nicht zu viel riskieren und ja nicht mal was anderes machen. Ich habe so viele verschiedene Sachen ausprobiert und es sind so viele Sachen schiefgegangen, werde ich auch nochmal beim Summit ein bisschen erzählen. Das ist nicht schlimm. Es ist nichts Schlimmes, wenn was nicht funktioniert, sondern es ist einfach nur wieder eine neue Erfahrung, die man in seinem Portfolio hat, wo man immer weiter und immer weiter dran reifen kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man da eine gewisse Resistenz hat und auch nicht, glaube ich, was auch wichtig ist, dass man nicht zu sehr auf den schnellen Erfolg geht. Ich glaube, dass man oft heute sehr, sehr, wir haben so eine gesellschaftliche Entwicklung, wo wir so eine direkte Belohnung haben. Ne? Wir haben über alles möglich, wir können uns immer direkt, wir können alles direkt stellen, wir können alles direkt haben, aber das Wissen kann man nicht direkt haben. Ja, das braucht Zeit, das braucht Reflexion, das braucht Ausprobieren und das ist einfach, wir müssen uns einfach Zeit geben, wir müssen ein Zeitfenster denken. Ist ja kein Wunder, dass die meisten sehr, sehr guten Coaches auch relativ alt sind. Also die wenigsten sind 25 oder sowas, sondern wir brauchen einfach Zeit, um uns zu entwickeln und wir müssen nicht von uns erwarten, was ich auch gedacht habe, dass ich mit 25, 26 schon ein super Trainer sein muss. Nein, das kommt. Es kommt mit der Zeit und es kommt mit der Reife.
Mhm. Ja, also vielen Dank. Also klasse Statement und ist ja auch immer ein Plädoyer, dass viele sich auch mal damit beschäftigen, in den Trainerbereich mal einzusteigen. Und ich würde dann auch sagen, dass man diese Zeit braucht, sagst du ja auch, und vielleicht nicht erst, wenn man Rentner ist, dann, ich sag mal, ehrenamtlich dann anfängt, sondern dass man dann derjenige oder diejenige vor allen Dingen, die auch sagen, hey, das interessiert mich, dann schon mal das ganze Wissen auch mitnimmt. Ja, Tim, klasse, danke. Wir haben ja vorher gesagt, das ist so ein kleiner Einblick, nur gar nicht so viel verraten. Klasse Schlusswort wäre es gewesen. Aber mich interessiert noch ein Punkt. Jetzt sind wir ja jedenfalls in der Leichtathletik. Man kann das ja vielleicht dann verknüpfen in, ja, ich sag mal, in anderen Saisonabschnitt bei den Bobfahrern. Wenn du jetzt im Sprint eine Person, ja, ich sag mal, neu bekämst, weil diese Person nach der Wettkampfsaison sagt, oh, ich muss mich verändern, irgendwo muss ich was tun oder sonstiges. Wie gehst du da voran, wenn du sagst, jo, wir arbeiten zusammen? Machst du da ein Screening oder wie gehst du vonstatten, dass diese Person dann bei dir im Schnelligkeitstraining dann eingebaut wird?
Ich würde einfach starten. Das ist so das Ding, weil ich glaube, so umso abstrakter es wird und umso komplizierter es wird, umso mehr haben wir Vorannahmen. Das ist etwas, was ich aus meiner Zeit als Sozialarbeiter, wir hatten immer so Fallakten. Ja, und dann wurde in dieser Fallakte wurde genauestens beschrieben, was das Kind alles für Probleme hat. Ich habe mir angewöhnt, diese Fallakten nie zu lesen, sondern immer erst im Nachhinein zu lesen. Das heißt, ich habe mir erstmal ein offenes Bild von dem Kind gemacht. Und in dem Fall würde ich mir auch ein offenes Bild von dem Athleten machen und würde erstmal mit dem Athleten anfangen zu trainieren. Und dann würde ich erstmal gucken, wie reagiert er auf verschiedene Dinge? Wie reagiert er auf Cues? Wie reagiert er auf Reize? Was braucht der? Wie führt er eine Übung aus? Was ist seine Strategie, um eine Übung auszuführen? Also ganz klassisches Ding, ich gehe ins Krafttraining hin und schaue, wie macht der eine Übung? Welche Kette benutzt der schwerpunktmäßig? Das nächste Ding, mein absolutes Lieblingsgeschichte, um jemanden beschleunigen beizubringen, ich nehme ein Gewicht, was sehr, sehr schwer ist, was derjenige kaum bewegen kann, gebe ihm keine Hinweise und lasse ihn mal damit laufen. Und wir werden sehen, was für Strategien hat er. Der eine wird super hart zum Boden arbeiten und wird vielleicht nicht von der Stelle kommen. Der andere wird die ganze Zeit sehr viel über die Hüftbeugung machen, aber wird den Boden komplett vernachlässigen. Und schon weiß ich, was für ein Typ das ist. Und dann kann ich auf der Basis dessen, kann ich Entscheidungen treffen und kann das dann weiterentwickeln. Aber ich glaube, davor zu viele so theoretische Annahmen zu machen, die nehmen uns ein bisschen diesen unverstellten Eindruck. Bei mir fällt auch manchmal auf, wenn du einen Athleten aus einer anderen Trainingsgruppe hast, Dann sagst du, boah, das von außen, sagst du das so. Sagst du, warum korrigiert der Trainer das nicht? Und der andere Trainer sieht das genauso bei deiner Trainingsgruppe, sagt er das. Warum? Weil der Blick unvoreingenommen ist. Wenn du jemanden über 6, 7 Jahre trainierst, dann sagst du, das kann er nicht und das kann er nicht und das kann der gut und so reagiert der. Und irgendwann verlierst du aber den Blick darauf, dass eigentlich vielleicht das Ganze eine ganz einfache Lösung für das Ding gäbe. Und deshalb glaube ich auch immer, dieser Austausch zwischen Trainern super wichtig. Was denkst du denn? Wie siehst du denn meinen Athleten? Und genauso, wenn ich einen neuen Athleten nehme, will ich erstmal sehen, was hat der für eine Bewegungsstrategie? Deshalb auch das Warm-up, ja. Super wichtig. Wenn der das Warm-up macht, dann weiß ich schon ganz, ganz viel über den. Und wie reagiert er auf die Reize? Und dann kann ich richtig auf den eingehen. Und manchmal braucht dieser Prozess, ist natürlich immer die Frage, wie lange hast du Zeit, aber manchmal braucht dieser Prozess einfach ein paar Monate, dann um so besser kennenzulernen. Ich habe eine Athletin neu übernommen im letzten Jahr, die habe ich ein Jahr lang im Prinzip keinen Wettkampf machen lassen. Ich habe die zwischendurch Leichtathletik-Wettkämpfe machen lassen, einfach für die Motivation, weil das, was ich am Anfang gedacht habe, war es nicht. So hat die nicht funktioniert. Und ich musste das nochmal korrigieren, sozusagen. Aber das ist einfach so das Ding, einen offenen Blick auf den Athleten haben und sich zu sehen, wie der Athlet in deinem System, weil du hast ja ein System. Du wirst ja nicht komplett das Gegenteil von dem trainieren, woran du glaubst. Du wirst individualisieren, aber individualisieren in der Grenze. Und deshalb, glaube ich, kann der Athlet sehen, wie funktioniere ich in dem System, und du kannst sehen, wie funktioniert der Athlet in dem System, und dann kannst du halt echt eine gute Entscheidung treffen, passt das mit uns beiden, passt das menschlich, passt das sportlich? Und die dritte Sache, wie musst du diesen Athleten coachen?
Ja, vielen Dank für den Impuls, vielen Dank für das Teilen. Klasse Aspekt. Und ich denke mal, da können viele Trainer auch von außen mal das mit anfangen, weil mindestens in der Leichtathletik befinden wir uns jetzt in der Phase, wo jetzt wieder sehr, sehr viel passiert, wo neue Impulse gesetzt werden müssen, Trainingsgruppen werden gewechselt, und das sind natürlich auch immer wichtige Sachen. Und du hast es ja auch als Trainer, aber auch unter dem führungspädagogischen Bereich mal gesehen. Es gibt ja auch einen Fachausdruck, der liegt mir jetzt nicht mehr im Kopf. Aber je mehr ich eine Person irgendwo einstufe, also was ich dort von dem erwarte, ja, desto mehr entwickelt er sich auch dorthin. Und wenn ich erstmal neutral hingehe und sage, ich bin jetzt mal völlig offen, leeres Wasserglas und schaue mir das an, desto besser entwickelt er sich, jetzt mal so zusammengefasst, oder desto mehr kann ich die Potenziale rausholen, auch anders ausgedrückt. Sehr, sehr guter Impuls. Danke. Tim, wir könnten noch so lange jetzt uns unterhalten, aber wir haben ja gesagt, wir wollen so ein Zeitfenster immer im Podcast einhalten, was wir regelmäßig immer überschreiten, aber wir nähern uns der Ziellinie. Und ich glaube, wir hatten uns unterhalten. Wir haben ja so ein Battle mit, wer hat die größte Speed-Bibliothek? Bisher ist ja der Champion Jonas Wahler, aber ich glaube, du hast auch relativ viel an Literatur.
Ich habe einiges an Literatur. Also wir hatten uns nicht drüber unterhalten. Ich habe einiges an Literatur, aber ich bin auch, ja, also meine Lieblingsliteratur ist das persönliche Gespräch.
Ah, genau. Das ist schon der richtige Impuls. Das heißt, die Empfehlung ist bei dir auf jeden Fall, das sieht man ja auch in deiner Vita-Historia, persönliches Gespräch, Austausch mit anderen, um dort natürlich auch diese Schatzkiste zu öffnen, was es alles für, ja, ich sag mal, Entdeckungen bei anderen gab. Ja, das ist das. Ich nehme das mal so raus, ja. Das wäre
Genau.
deine Empfehlung.
Das wäre meine Empfehlung. Also beides, ja. Es ist immer das, geht nie das eine oder das andere. Wenn ich kein Wissen habe, kann ich auch nicht hingehen und kann vernünftige Gespräche führen. Aber wenn ich nur gelesen habe, fehlt mir auch wieder ganz, ganz viel Hintergrund. Also ich glaube, es ist immer eine, ist alles. Ist alles ein System, ist alles eine Balance, und wir müssen immer eine Balance einhalten. Aber ich glaube, wir müssen ganz, ganz viel miteinander reden und müssen auch jede Gelegenheit damit nutzen, um uns auszutauschen, weil wir an jedem anderen Coach auch wieder reifen können.
Ja, sehr gut, danke. Und dann tatsächlich nochmal Empfehlung irgendwo als Kurs, Buch oder sowas. Hast du so etwas?
Es ist immer so eine Frage, auf welchem Level du bist, ja? Also wo du gerade bist. Deshalb tue ich mich jetzt schwer damit. Hätte jetzt nicht so eine Quelle, wo ich sagen würde, das ist es.
Ja, es ist also dann je nach Abschnitt, wo sich der Trainer
Genau.
befindet oder so, dann natürlich die Literatur,
Ja,
die dann
diese
dort ist.
Älteste-Kurse zum Beispiel, wenn du jetzt so am Anfang bist, so ein Foundation-Kurs bei Älteste oder Coaching mit Sportfans oder sowas, gibt dir sicherlich am Anfang so eine gute Basis. Ja. Gutes Buch ist natürlich auch hier die Franz-Bosch-Bücher. Die geben dir auch erstmal eine Basis. Du kriegst da einfach mal so einen grundsätzlichen Ansatz. Aber Ich finde es so, das ist immer so ein bisschen, welche Erfahrungen hast du und was ich halt auch spannend finde, wenn du ein Buch liest und du liest es nach 3 Jahren wieder, was du auf einmal für neue Aspekte in diesem Buch erkennst, wo du sagst, so, hey, die standen doch vorher auch schon drin, aber du hast sie nicht gesehen. Also ich glaube auch immer wieder zurückzukehren zu dem, was man mal gelesen hat und sowas und das neu, für sich nochmal neu zu durchdenken, das ist halt super spannend.
Absolut. Spannender Podcast, sehr, sehr interessanter Austausch auch für mich. Wie gesagt, wir hatten heute hier mit dem Tim einen leidenschaftlichen Trainer, Bob im Speed-Bereich allgemein. Tim, vielen herzlichen Dank. Wir alle sind gespannt und freuen uns natürlich auf das nächste Speed Summit, wo du dann live dann auch alles darstellen willst. Und es wird sehr, sehr fundamental und erkenntnisreich und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Danke.
Ja, Tim, vielen Dank für diesen unglaublich interessanten Beitrag. Thomas, absolut zu Recht der Speed Summit Award-Träger dieses Jahr. Für einen Trainer, der noch so jung ist, unglaublich viele Stationen bereits gesehen und erlebt, also wirklich beeindruckend.
Ja, das ist eigentlich das, was mir immer vorgeschwebt ist, wo ich sage, boah, das hätte ich auch gerne gemacht, muss ich wirklich sagen. So in
Ja.
der Welt rumreisen und die verschiedenen Trainingsgruppe vielleicht nur beobachten, aber er war ja richtig drin. Und wenn man weiß, dass Glenn Mills allein da reinzukommen, ist schon echt schwierig.
Ja.
Da wollen viele oder wollten viele hin und das kann man nicht so einfach machen. Also für mich super spannend, weil dadurch kann man ja sein eigenes System festigen. Und ich bin der Meinung, dass man als Coach immer wieder sich selbst hinterfragen muss. Also dieses typische Wasserglas, ja, immer mal nicht noch voller werden lassen, sondern immer auch mal wieder ausleeren und sagen, ich habe Bedarf oder ich habe jetzt Platz für neue Ideen. Das heißt nicht, dass
Ja,
ich
ja.
überall hinspringe und weiß ich was, auf YouTube oder Insta da die nächstbesten Übungen dann mache, aber es geht um die Philosophie, warum mache ich das? Und
Ja.
wenn der Tim Ressler hat das auch in seinem Vortrag genial gesagt, ja. So nach dem Motto, ich dachte, ich wusste alles und dann die 10 Punkte, wo ich eigentlich ja dann doch wieder alles überdenken musste, sollte.
Ja.
Also fantastisch, muss ich wirklich sagen. Und deswegen bleibt dabei, wir werden für die nächsten Speed Summits sehr, sehr interessante Ideen auch einbringen. Ich verweise da nur nochmal auf die Workshops, Masterclass mit eigenen Athleten. Dort hat Tim ein Aufwärmtraining sprintgerecht gezeigt, wo ich
Ja.
sagte, meine Güte, super interessant. Das kannst du einbauen. Das hättest du vielleicht schon einbauen können. Also alle, die nicht da waren, nächste Mal oder vielleicht machen wir auch im nächsten Jahr vielleicht was Besonderes. Das war schon interessant. Ja.
Absolut, ja. Und Thomas, ich
Gut.
erinnere mich da auch, wie du immer gesagt hast, wie wichtig es ist, sich sprintgerecht aufzuwärmen. Und das unterstreicht das ja auch nochmal.
Ja, danke. Deswegen, das Aufwärmen, das ist schon, das Training bei mir fing ja schon an, wenn ich den Platz betrete, dass ich schon sehe, was machen meine Athleten, Athleten, wie fühlen die sich, dass ich das schon mal aufnehme. Und mit
Ja.
dem ersten, ja, ich sag mal, Fuß vor dem anderen, ja, ist es nie bei mir gewesen, dass die 3 Runden Rasenrunden warm laufen in einem Trott, was gar nichts ausmacht, sondern es ging sofort los mit sprintgerechtem Aufwärmen. Das heißt, da fing schon die Technik an, da fing die gesamte Einheit schon an,
Ja.
wo manche und du ja vielleicht am Anfang auch gedacht hast, boah, was dauert das lange? Aber das war schon das Training.
Absolut. Der Hauptteil ist meistens sehr, sehr viel kürzer gewesen. Ja.
Genau. Und das hat man jetzt auch noch mal im Workshop von Tim Restle gesehen. Und wie gesagt, die anderen haben fantastisch das auch gemacht. Aber das ist eine extra Folge, da werden wir noch mal drauf zukommen und das nochmal näher betrachten, Speed Summit 2024. Aber man muss sagen, du hast es schon erwähnt, wir haben sehr, sehr viele Anfragen bekommen und ich habe da nochmal sehr, sehr, ja, breite Gespräche geführt. Und alles, wo ihr sagt, das wäre eine Idee, diese Fragen habe ich, gerne uns schicken.
Ja, auf jeden Fall, jederzeit, ja.
Felix, dann haben wir natürlich heute, nähern wir uns der Ziellinie. Und wir wollen das auch wirken lassen, dass das Interview mit Tim Restle auch wirklich dann nochmal als zentraler Punkt dort steht. Aber eine Empfehlung der Woche haben wir natürlich mitgebracht.
Und Thomas, zwar, was ist es denn? Was ist es denn?
Ja, es gibt von Arte, ja, also Arte, der Fernsehsender, ja, über YouTube auch zu sehen, eine sehr interessante Doku, und zwar mit dem Titel Die schnellsten Beine der Welt. Mhm. Schaut euch das an, das ist eine Entwicklung des Leichtathletik-Sprints von den Anfängen bis, ja, zu der Neuzeit hin, bis verschiedene Punkte erreicht wurden, wie konnten Trainingsmethoden dort angesetzt werden. Also super, klasse. Und das jetzt nach Olympia nochmal zu sehen, das ist wirklich unsere Empfehlung für diese Folge.
Auf jeden Fall, schaut rein, ich habe es gesehen, es ist unglaublich spannend und hat auf jeden Fall einen Mehrwert.
Ja, und dann haben wir natürlich noch was und irgendwann werden wir unser, ja, ich sag mal, Podcast auch mal irgendwo ausstrahlen, wo man uns sehen kann und du siehst mich jetzt und ich wurde gefragt, dich, ja. Wir haben natürlich jetzt hier zu jedem Speed Summit immer ein T-Shirt. Das haben wir eigentlich nur für die Kuh gemacht, aber ich wurde tatsächlich jetzt mehrfach gefragt und wir haben uns überlegt, ja, man kann sie auch erwerben. Und wer ein Speed Summit T-Shirt haben möchte, dazu in den nächsten Folgen oder bei unserem Newsletter mehr. Wir haben uns dann entschieden zu sagen, jo, das ist gut, das machen wir auch. Das werden wir natürlich auch den Speed-Enthusiasten zur Verfügung stellen.
Auf jeden Fall, total cool. Ich wollte eigentlich, schön einleiten und sagen, ey Thomas, wo hast du dieses mega, mega tolle T-Shirt her, ja? Und dann bist du mir gerade zuvor gekommen. Aber gut, ja, ich kann es nur empfehlen, sieht mega cool aus, auch das diesjährige. Ja, auf jeden Fall.
Alles klar. Dann, Felix, herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir, Thomas, danke.
Viel Spaß euch da draußen und ich bin gespannt, wie euch diese Folge gefällt. Bleibt schnell und bis zur nächsten Folge. Dankeschön.
Vielen Dank.
Rapid Talks 终于回来了. 他们还为我们带来
Rapid Talks est enfin
Rapid Talks.
Rapid Talks finalmente está de vuelta con
Rapid Talks.
Rapid Talks is back.